Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Leitzel. Wir sind Queere Nerds. Nerd ist Ihr Hobby ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Main-Character-Syndrome. Unser heutiges Thema ist die Auserwählte.
Ja, und das ist ja ein Trope, das uns in vielen Medien immer wieder begegnet, aber gerade in klassischen Pen-and-Paper-Rollenspielen auch, ja, uns vor Probleme stellt, wie man das Ganze lösen, wie man damit spielerisch umgehen kann.
Dabei ist das Ganze in der Fantastik allgemein relativ verbreitet. Und heute wollen wir ein bisschen darüber reden, warum ist es so wenig verbreitet, was sind die Probleme und was macht man, wenn man spielen möchte?
Ich denke, es ist erstmal ein guter Ansatz, uns anzugucken, was dieses Trope von Auserwählten überhaupt so beinhaltet, was damit einhergeht, um dann zu sehen, wie das in klassischen Pen-and-Paper-Rollenspielen auch auf Probleme stoßen kann. Und da würde ich, glaube ich, erstmal aufmachen, dass nicht alle ProtagonistInnen Auserwählte sind. Also natürlich gibt es Hauptpersonen der Geschichte und oft sind das die Spielercharakter in einer klassischen Rollenspielrunde mit Spielleitung und Spielenden. Da ist es halt oft so, die Charakter, die gespielt werden, das sind die Hauptpersonen der Geschichte. Und sozusagen vom Plot sind sie auf eine Art auserwählt, aber sie sind halt nicht im Rahmen der Geschichte auserwählt. Genau wie halt auch auf einem LARP nicht alle Spielenden, also die Spielercharakter, die hinkommen, Auserwählte sind, während die Leute, die NSC machen, das nicht wären, sondern es gibt halt eben einfach Narrativ-Protagonisten der Struktur und es gibt Protagonisten auf der interdiegetischen, also der Handlungsebene, wo ihnen eben besondere Eigenschaften zugeschrieben werden.
Genau. Für eine auserwählte Person ist es in irgendeiner Weise notwendig, dass sie sich von Protagonisten nochmal hervortut, indem sie von einer Macht auserwählt wurde. Also sie wurde entweder durch tatsächlich göttliche Mächte direkt bestimmt, etwas zu tun, oder es gibt Prophezeiungen oder andere Vorzeichen, dass diese Person ein schicksalhaft bestimmtes irgendwas hat.
Ja, und wenn Leute halt auserwählt sind und es in diesem Setting wahr ist, bedeutet es auch, es gibt eine Art Schicksal, es war vorhersehbar, dass diese Person auftauchen wird, diese Bedingungen erfüllt. Es gibt auch Medien, wie zum Beispiel Dune, die halt damit spielen, dass, wenn es Prophezeiungen gibt, Leute auch darauf hinarbeiten können, die von sich aus zu erfüllen, ohne dass es eben notwendigerweise sowas wie ein Schicksal gibt, sondern eben man solche Mythen auch streuen kann für seinen eigenen Vorteil und so etwas. Das sind natürlich auch Aspekte, mit denen die mit diesem Trope arbeiten, aber jetzt erstmal für sich und für bare Münze genommen, heißt es, es gibt ein Schicksal und in diesem Rahmen ist diese Person ja etwas Besonderes, auserwählt, etwas zu tun, eine Rolle in der Welt und damit auch eine Rolle in der Geschichte zu erfüllen.
Das heißt aber gleichzeitig auch, dass es, wenn es eine auserwählte Person gibt, gibt es auch entweder ein großes Übel oder eine Änderung in der Welt, ist vorausgesagt durch diese Person. Das heißt, es muss sich auch schon in irgendeiner Weise um etwas Episches handeln.
Ja, oft werden ihnen auch besondere Kräfte oder Fähigkeiten oder eben Dinge, die sie erreichen können, zugesprochen. Und dass es halt Anzeichen gibt und so etwas. Also ja, es sind eher die epischen Geschichten. Man ist selten auserwählt, da sein eigenes Zimmer aufzuräumen. Und das ist den Prophezeiungen vorhergesagt, sondern es ist halt weniger Slice of Life-y.
Und nicht nur geht's oft um etwas Episches. Ein Thema ist auch oft die Verantwortung über diese besonderen Kräfte, über diese besondere Stellung der Person. Und teilweise die Einsamkeit, die daraus entsteht, diese besondere Rolle innen zu haben. Und das sind eigentlich mindestens Themen, die angesprochen werden in der Geschichte, wenn sie nicht sogar die Hauptthemen der Geschichte sein werden.
Ja, oft ist es halt auch die Verantwortung, diese Veränderung zu gestalten und dann eine Entscheidung zu treffen für halt den Rest des Settings oder einer Kultur oder was auch immer. Eine Entscheidung zu treffen, die das Leben und das Schicksal sehr, sehr vieler anderer mit beeinflusst. Und ja, natürlich, dass eine Verantwortung, die da ist, ist natürlich auch ein spannendes Thema. Eben, wie trifft die Person diese Entscheidung? Und das ist halt auch was, wo man im Rollenspiel dann auch wieder ansetzen kann. Mhm. Und ja, es gibt halt super viele Geschichten, in denen das vorkommt. Wir haben jetzt ein paar genommen, die auch alle rollenspielerisch schon ihre Adaptionen gefunden haben, um direkt auf Beispiel mitzuliefern. Und das erste ist halt Avatar, also der Herr der Elemente Avatar. Mhm. Bei Avatar ist halt eine Person in jeder Generation auserwählt, alle vier Elemente, also die klassischen, beherrschen zu können mit Magie, sie zu bändigen. Und das ist halt eben das Besondere, dass die Person mehrere Elemente bändigen kann. Und in der Geschichte ist sie dadurch natürlich prägend für ein Zeitalter, weil es eben auch eine Rolle damit einhergeht, über viele Dinge mitzuentscheiden und Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Und im Rollenspiel, ja, gibt es halt auch die Möglichkeit, sowas zu spielen, aber prinzipiell ist nicht vorgesehen, dass die SpielerInnen Avatare sind, sondern eher, dass sie in der Ära eines bestimmten Avatars spielen und der das Ganze so mitflavert.
Dann haben wir eins meiner Lieblingsbeispiele, das ist Buffy, die Dämonenjägerin. Wer es nicht kennt, im Englischen Buffy the Vampire Slayer, handelt um eine junge Frau, die, wenn sie stirbt, auch jedes Mal wiedergeboren wird und die Kräfte hat, gegen Dämonen und Vampire vorzugehen und diese zu jagen, zu töten, zu bannen, was auch immer. Und die entsprechend auch, ich glaube, sie hat auch ein bisschen Weissagungen, sie hat Kräfte und sie muss diese eben einsetzen, um die Menschen vor Unwesen zu schützen.
Den Schlund der Hölle zu bewachen im Grunde.
Es gibt mehrere, aber ja.
Ja, genau. Also ja, das für das Setting, den Schlund der Hölle zu bewachen, ist halt eine ihrer Aufgaben. Und ursprünglich ist der Gag halt, dass sozusagen das Final Girl, also die letzte Überlebende eines Horrorfilms, dass es praktisch eine mystische Rolle in der Welt ist.
Genau.
Und daraus ist dann eine lange Serie mit eigener Mythologie entstanden. Wir haben noch eine ganze Folge zu gemacht. Also wenn ihr unsere Buffy-Folge hört, dann wisst ihr noch mehr über das Setting und auf das Rollenspiel gehen wir gleich noch ein. Dune hatten wir bereits erwähnt. Das ist halt ein Setting, in dem ja dieser Messias-Mythos dekonstruiert wird und Leute halt sehr absichtlich diese Rollen einnehmen und Prophezeiungen wahr werden lassen, sozusagen Kraft ihres Willens. Und das Spiel dazu ist halt eher so ein politisches Science-Fiction-Spiel, wo man eben auch seine Manöver durchzieht, um zur Macht zu kommen.
Dann gibt's noch die klassische Artus-Sage. Es gibt die Prophezeiung, wer das Schwert aus dem Stein zieht, wird der neue König, und jemand zieht das Schwert aus dem Stein und wird im Anschluss der neue König. Mit noch sehr viel drumherum, aber das ist der Kern.
Genau, und natürlich, dann gibt es natürlich Prophezeiungen, Flüche, Schicksale, die da die ganze Zeit behandelt werden, im Rollenspiel zahlreich adaptiert. Auf Pendragon werden wir noch eingehen, wenn wir später nochmal genauer über Rollenspiele und die Umsetzung reden. Aber ja, auch das Spiel hat es aufgegriffen und natürlich ist es nicht die einzige Sagenwelt, die sich mit Prophezeiung auserwählt beschäftigt, auch antike Sagen, also aus dem griechisch-römischen Bereich, strotzen natürlich vor Schicksal, Prophezeiung, aber auch dem Auflehnen dagegen, also Hybris, wenn man sich gegen die Götter stellt. Und auch diese sind im Rollenspiel durchaus adaptiert worden.
Ja, als letztes möchte ich einmal noch kurz die Gegenüberstellung Protagonist und Auserwählter noch mal kurz in den Vordergrund nehmen. Am Beispiel Herr der Ringe. Das gibt es auch in diversen Rollenspielen. Unser Liebling weiterhin der eine Ring. Aber um auf den anfänglichen Punkt zurückzukommen. Wir haben verschiedene Gefährten, verschiedene Protagonisten, verschiedene Leute, die Dinge tun. Und einer der ich sag mal, zentralsten davon ist Frodo. Frodo ist definitiv Protagonist. Große Teile der Geschichte sind aus Frodos Sicht erzählt. Aber er ist nicht auserwählt. Er entscheidet sich, eine Aufgabe zu übernehmen, die ihm nicht vorbestimmt ist, sondern die, es wird jemand gesucht, der es übernimmt, und er meldet sich zu Wort, weil er es nicht ertragen kann, dass die Leute sich darüber zerstreiten.
Genau, er, und schon am Anfang, als er den Ring praktisch das erste Mal nimmt, nimmt er auch eine Aufgabe an, die ihm zugetragen wird. Aber es ist, also, ja, sicherlich, Gandalf ist schon irgendwo eine Schicksalsmacht, aber halt nicht in dem Sinne, als dass man es hier zählen lassen würde.
Ganz genau. Also, es ist mehr ein, hey, könntest du das machen? Und er sagt, ja, okay, und geht los. Eine Person, die allerdings auserwählt ist, ist Aragorn. Aragorn hat das Erbe der Könige und erfüllt Weissagungen und wird dadurch zum König, zum neuen rechtmäßigen König. Und weil die Elben behaupten, dass sie mit dem, was sie gerade entschieden haben, neu geschmiedeten Schwert, eine Weissagung erfüllen und so weiter und so fort. Also die Elben greifen da auch so ein bisschen ein und behaupten noch mehr, dass es rechtmäßig ist, als es sowieso schon ist. Aber es gibt auch einfach Weissagungen und Dinge, die gesagt werden, dass es nur der wahre König machen kann, die Aragorn einfach tut.
Ja, und man könnte jetzt auch ein bisschen Herr der Ringe zu nörden. Natürlich, ja, die Elfen entscheiden, das Schwert zu schmieden, aber gleichzeitig ist die Prophezeiung ja, dass der wahre König mit dem Schwert neu geschmiedet zurückkehrt. Und er muss dafür halt die Gunst der Elben bekommen, weil die das verwahren. Ja. Und diese Gunst hat er erhalten. Und entsprechend ist es halt auch nicht der Prophezeiung oder so etwas widersprechend oder manipulativ in dem Sinne.
Nee, genau. Und Aragorn ist entsprechend zwar, er ist definitiv der Auserwählte oder eine Auserwählter. Er gehört zu den Hauptfiguren der Geschichte. Aber die Geschichte wird größtenteils nicht aus seiner Sicht erzählt. Der Protagonist ist in vielen Teilen weiterhin Frodo, während der Auserwählte mit dabei ist.
Ja, und es passieren ja auch einfach mehrere parallele Heldenreisen, mehrere parallele Geschichten, die halt alle natürlich zu einem großen Ganzen gehören, auch eine gemeinsame Dramaturgie bilden, aber eben Aragorns Weg ist einer und Frodos Weg ist ein anderer und nur einer von denen ist halt so wirklich vorbestimmt durch die Prophezeiung. Aber ja, was ist schwierig daran, das Ganze im Rollenspiel umzusetzen? Woran hapert es da oft?
Ja, genau die Punkte, die wir schon angesprochen haben. Es geht sehr oft darum, wie große Veränderungen in der Welt gemacht werden, epische Dinge passieren. Und der Fokus ist sehr oft auf der einen Person, die das Ganze zum Laufen bringt, die die vorherbestimmte Person ist, die Weissagungen erfüllen muss und wie diese Person damit umgeht, was das eventuell psychologisch mit ihr macht. Das heißt, der Fokus ist sehr auf einer Person. Und im Rollenspiel sind wir es gewohnt, dass alle Figuren gleich viel Einfluss auf die Geschichte und gleich viel Spotlight haben und dass die Spielenden gleich viel Deutungshoheit über das Schicksal ihrer Figuren haben sollten.
Ja, und die eine Erwartung, die halt gebrochen wird, ist, dass mehr Spotlight oft auf einer Figur liegt, wenn sie alleine auserwählt ist oder eine andere Art von Spotlight. Und auf der anderen Seite ist diese Figur halt mehr mit dem großen Ganzen der Story verknüpft und deswegen gibt es halt auch eine Einschränkung der Deutungshoheit, was diese Figur halt am Ende ist, weil wenn definiert wird, dass es die Auserwählte, dann wird halt diese Prophezeiung und dieses Schicksal in irgendeiner Form halt zugreifen.
Genauso andersrum, Fähigkeiten von Charakteren sollen sehr oft im Rollenspiel gleich und fair verteilt sein. Die auserwählte Person ist ja oft deswegen auch im Zentrum, weil sie besondere Kräfte und Fähigkeiten hat, die nicht vergleichbar und fair verteilt sind mit anderen.
Genau, wenn sie halt vier Elemente bändigen kann, ist sie anders aufgestellt als eine Person, die mit einem daherkommt und sich damit begnügen muss.
Ganz genau. entsprechend, wenn man sich dafür entscheidet, Auserwählte zu spielen, dann entscheidet man sich auch dafür, eine bestimmte Storystruktur zu wählen und setzt entsprechend Prioritäten im Narrativ für die Creative Agenda, also dem gemeinsamen Spielziel.
Ja, man kann es nicht einfach reinwerfen und sagen, wir spielen hier unsere klassische D&D-Gruppe, wie wir sie immer spielen, und das ist ein sehr herausforderungsorientierter Spielstil. Da bringen Auserwählte dann, außer man macht es nur komplett als Anlass für Kämpfe und nichts anderes, da bringen Auserwählte halt eine andere Erwartungshaltung mit rein, weil eben, ja, eine Storystruktur drüber gelegt wird über alles. Und da muss man halt einfach mit klarkommen, das sollte man sich auch bewusst für entscheiden.
Und wenn man jetzt die auserwählte Person als Spielercharakter benutzt, muss man eben auch damit arbeiten, dass die eine bestimmte Rolle, ein besonderes Spotlight und einen besonderen Platz in der Geschichte erhalten. Denn wenn man das nicht macht, hat es wiederum keinen Sinn mehr, dass es die auserwählte Person ist. Das geht schon ein bisschen Hand in Hand.
Genau, ja. Und da sind halt ein paar Leitfragen hilfreich. So ist wie, ist es die einzige auserwählte Person?
Oder ist es eine Gruppe?
Genau, gibt es Konkurrenz? Ja, dann auch, was ist die Rolle der anderen Figuren im Verhältnis zu den Auserwählten oder der Auserwählten? Das ist halt natürlich auch eine Frage, die man sich stellen kann. Also sind das eben die Begleitenden? Sind sie vielleicht sogar fähiger und beschützen die Auserwählte? Da gibt es ja in der Geschichte auch einfach verschiedene Vorbilder. Also Merlin als Mentor von Artus ist natürlich eine Art, wie man damit interagieren kann. Oder der Freundeskreis von Aang in Avatar, die ihn als Person halt auch da auf dem Weg begleiten, ihm helfen, auch reif genug zu werden, die Rolle als Avatar anzunehmen. Das ist halt auch einfach eine wichtige Rolle in so einer Geschichte. Und so kann man sich eben entscheiden, den anderen Figuren auch eine Rolle zu geben in der Geschichte und damit sozusagen auch auf der narrativen Ebene sich dafür zu entscheiden, wie man da in einem Verhältnis stehen will.
Genau, andere wichtige Frage, was bleibt vom Charakter neben dieser wichtigen Aufgabe? Was für Möglichkeiten hat die auserwählte Person noch, sich charakterlich zu entfalten?
Genau, was für Möglichkeiten hat auch die spielende Person der Auserwählten noch, diese Figur zu gestalten? Und wenn man auf ungefähr gleichverteiltes Spotlight achtet, sozusagen, wo bleibt der Raum außerhalb von Story-Szenen, diesen Charakter auch zu spielen und weiterzuentwickeln? Oder wird dann halt sehr viel praktisch von der Spielzeit dieser Person als Storyzeit behandelt?
Und was muss kommuniziert werden, damit alle damit Spaß haben? Denn offensichtlich ist es eine etwas andere Konstellation, als man es gewöhnt ist vom Rollenspiel, was einfach Überlegungen mit sich bringt, die man treffen muss. Was braucht man vielleicht für andere Sicherheiten? Was braucht man für Gedanken, für Fragen aneinander? Was braucht man für allgemein für Kommunikation, damit alle den Spaß daran haben und nicht entweder die auserwählte Person alles entscheidet oder die auserwählte Person das Gefühl hat, gar nichts mehr entscheiden zu können, weil ihr Charakter schon vorherbestimmt ist.
Genau, man muss also sozusagen an die Struktur ran. Und das ist gesagt, was man vom Rollenspiel gewöhnt ist. Man ist natürlich da auch, also schon weit fassbar, aber eben
Ja.
nicht allumfassend, denn wir sprechen hier bei diesen Problemen hauptsächlich von sogenannten Thread Games, also Spielen, die strukturell von Dungeons and Dragons beeinflusst sind, wo es eine Spielleitungsrolle gibt, die halt die Welt, die Nebenfiguren, AntagonistInnen, Monster und so etwas darstellt und Spielende, die halt jeweils praktisch einen Avatar der Welt, nämlich ihren Charakter haben und die als Protagonistinnen der Geschichte Lösungen finden und halt freie Entscheidungen treffen, sich in der Welt bewegen, Herausforderungen bestehen. Und da muss halt eben bisschen angepasst werden oder muss halt einfach über Erwartungen nachdenken, die da oft mit einhergehen. Und ja, letztlich eben, wenn die Figur wirklich auserwählt ist, also diese Tatsache über sie stimmt, dann muss man dem auch als Runde, nicht nur als Spielleitung, sondern als ganze Runde narratives Gewicht geben. Wenn alle anderen Spielenden die ganze Zeit sagen, nee, glaube ich nicht, du bist doch nicht auserwählt, du läufst ja mit uns rum, ich kann doch deinen Charakterbogen sehen, du hast genau dieselben Abenteuerpunkte wie ich. Also sozusagen, man muss halt schon weder auf der spielenden Ebene noch auf der Charakterebene das komplett abtun, weil ich glaube, das nimmt halt sehr viel der Freude raus, wenn die eigene Gruppe halt einem das nicht glaubt oder nicht davon überzeugt ist oder nicht mitmacht und dem halt einfach nichts beimisst.
Die Mitspielenden müssen halt gemeinsam auch unterstützen wollen. Und das heißt halt in diesem Fall auch nicht, dass nur weil man der Nebencharakter und nicht die auserwählte Person ist, dass man dann zum NSC wird oder so, aber möglicherweise bekommt man weniger Spotlight oder weniger Deutungshoheit in manchen Momenten des Spiels, wo man es ansonsten gewohnt wäre, dass man gemeinsam entscheidet, wo am Ende die Person, die auserwählte Person spielt, naja, die Entscheidungsgewalt bekommt. Aber wenn das alle bereit sind zu tragen und alle Spaß darin haben, das gemeinsam umzusetzen, kann es, glaube ich, auch sehr, sehr cool sein.
Genau, und man muss, glaube ich, mit Informationsfluss ein bisschen anders umgehen, weil wer auch mal die auserwählte Person spielt, muss auch wissen, was es zu tun gilt. Also für was ist diese Person auserwählt, sozusagen zumindest so Basics, dass man auf eine Richtung zuspielen kann, auf ein Thema, auf eine Entscheidung am Ende. Und auch für was soll meine Figur stehen? Von was bin ich vielleicht auch die Manifestation? Was ist das, was ist es halt am Ende, für was ich eintrete? Weil oft sind halt Auserwählte eben auch Stellvertretende für eben die Gruppe, für die sie Entscheidung treffen oder ähnliches. Ja, das besteht auch eine größere Verpflichtung, sozusagen die Story mitzutragen, als die Person, die Auserwählte spielt, als es bei vielen Thread-Games üblich ist. Man kann nicht halt sich komplett aus Passive zurückziehen, sondern muss halt oft auch die Handlung, die Entscheidung annehmen. Also das muss man auch wollen.
Genau. Es ist einfach eine sehr aktive Rolle. Deswegen sollte die Auserwählte zu spielen eine bewusste Entscheidung sein. Kein, ach ja, warum nicht, sondern schon mit den Gedanken dahinter, wie man das umsetzen möchte und eventuell auch in engerer Zusammenarbeit mit der Spielleitung, als man das eventuell gewöhnt ist. Was entweder heißen kann, dass die Spielleitung sehr eng mit der auserwählten Person zusammenarbeitet oder einfach mit der gesamten Gruppe.
Ja. Und da auch bereit ist, Pläne offen zu legen und zu sagen, das hier ist gerade Teil der Prophezeiung oder das ist es, worauf wir hinspielen bis zu einem gewissen Grad oder halt auch hier, dein Charakter wird jetzt gleich sozusagen etwas finden oder das, also, dass man eben schon ein bisschen promptet, was vielleicht notwendig ist, um diese Storyline auch zu bespielen.
Ja. Dass die ihren Zweifel einfach auch darzulegen, was von der Auserwählten erwartet wird. Was ihre Aufgabe ist und das so einzupacken, dass es für entweder die eine spielende Person oder die Gruppe greifbar ist und in ihr Spiel integrierbar ist. Damit nicht aus Versehen die Leute gegen die Prophezeiung arbeiten oder dergleichen.
Ja. Yeah.
Mit Absicht ist eine andere Geschichte, aber nicht aus Versehen.
Und auch da sollte man vorher sprechen, soll Hybris Teil unseres Spiels sein.
Aha.
Weil so die unwillige Heldinnen ist ja auch ein Trope, das man bespielen kann.
Und ein sehr gutes, würde ich sagen.
Ja, hängt da davon ab, wenn man was anderes eigentlich machen möchte oder für einen One-Shot oder so, ist das nicht das Trope, was...
Das muss schon mit Absprache, das ist genau der Punkt. Es muss mit Absprache passieren, es muss in Zusammenarbeit mit der Spielleitung passieren.
Genau, ja, einfach das narrative Mitdenken, ein bisschen Story first ist, glaube ich, hier der Gedankenansatz. Und ja, man kann natürlich auch Auserwählte als NSC haben. Auch da stellt sich ja wieder die Frage, und auch das sollte man vielleicht direkt kommunizieren, wenn man diese Runde angeht, wenn man die Spieler an Bord holt, wenn man untereinander sich abspricht. Welche Rolle haben die Spielercharakter?
Ja, sind sie die Unterstützenden? Sind sie Gegner? Es gibt sehr viele Optionen an diesem Punkt.
Auch natürlich eine relevante Frage ist die Rolle der Auserwählten einfach Flavor, die die Hintergrundwelt halt so ein bisschen mitgestaltet oder ist es ein Kernelement der Geschichte, das tatsächlich auch die Spielenden berührt, weil so, wir spielen in der Ära von Avatar Kiyoshi und das ist halt einfach, wie diese Ära heißt, das ist im Grunde ein Flavor, ist halt, was man spielen kann oder die Person ist bei uns in der Gruppe oder wir treffen die regelmäßig, das sind ja schon einfach Unterschiede.
Sehr großer Unterschied. Und berührt eben auch, welche Rolle haben die SC in der Geschichte im Verhältnis zur Außerwelten.
Genau, und da sie in Trap Game noch immer die Hauptfiguren sind, die Spielenden, sollte man sich überlegen, wie das umsetzbar ist und wie es sich anfühlt, dass sie noch immer Agency haben.
Genau, bei einigen Trap Games in großen Metakampagnen ist das nämlich ein Problem, das öfter mal auftritt. Gerade in das Schwarze Auge ist es etwas, was einige der älteren epischen Abenteuer oft als Malus angesehen wird. Es ist Spielende das Gefühl bekommen, ihre Handlungen, ihre Entscheidungen haben einfach gar keinen Einfluss auf das Abenteuer. Weil das Ergebnis schon kanonisch feststeht und alles, was sie getan haben, ist im Prinzip bedeutungslos. Und das ist halt ein frustrierendes Gefühl, das hier entstehen kann. Ja, wenn die Entscheidungen eben übergangen werden oder die Handlungen einfach keine Auswirkungen auf das Geschehen haben. Und wenn das im Vornherein nicht offengelegt ist vom Spiel und von der Spielleitung, dann ja, kann es sich halt einfach blöd anfühlen. Man hat das Ganze angenommen in der Annahme, wir machen jetzt was Episches und unsere Charaktere selbst machen epische Handlungen und die führen dann aber zu nichts.
Und man kann das Ganze natürlich auch als den historischen Moment bespielen, also das Erleben der Figur ist das Wichtige, die Reaktionen stehen im Mittelpunkt. Wie halt, wenn man einem historischen Setting spielt, wo man auch weiß, wie die Geschichte ausgeht und folgt dem Ganzen. Aber das ist natürlich, finde ich, für alle auf dieselbe Weise befriedigend.
Ja, und es ist halt besser, wenn man von vornherein weiß, was man tut.
Genau, und wir haben da über dieses Problemfeld zwischen Railroading und Player Agency, also sehr durchstrukturierten und durchgezogenen Handlungsverläufen, die eben keine narrative Veränderung erlauben und der freien Entscheidung der Spielenden im Spiel über ihre Figuren. Darüber haben wir schon mehrmals gesprochen. Ich würde unsere Folge über Illusionismus empfehlen, wenn es halt darum geht, dieses konkrete Problem zu besprechen und zu lösen.
Aber wie machen wir das Ganze jetzt in einem Setting mit Auserwählten? Wir wollen nicht die Spielenden frustrieren, vielleicht wollen wir Railroading betreiben, aber dann geplant und abgesprochen.
Also wir sind in diesem Fall die Spielleitung.
Die Spielleitung, genau. Und was kann man als Spielleitung mit einer auserwählten NSC-Person tun?
Ja, also prinzipiell natürlich die Spielenden mit dem, was sie tun, Einfluss auf die Handlung der Auserwählten, auf die Entscheidungen haben. So es sich anfühlt, als wäre der Lauf der Geschichte oder auch einfach die Entscheidung, die diese ausgewählte Person trifft, von den Spielenden beeinflusst. Also einfach merklich den Dialog zwischen den Handlungen und Aussagen der Spielenden und denen der auserwählten NSC darzustellen, in den Mittelpunkt zu stellen, spürbar zu machen.
Und natürlich müssen auch die Spielenden nicht zwingend auf der Seite der Auserwählten sein. Man kann auch sich als spielende Person vielleicht gegen das Schicksal stellen wollen oder es zu der Frage machen, ob die Spielenden dem Schicksal folgen wollen oder sich dagegen stellen wollen und ob es ihnen gelingt, das Schicksal abzuwenden. Und auch die auserwählte Person kann dabei verschiedene Rollen einnehmen. Entweder kann die Person zum Antagonisten werden oder auch überzeugt werden, die Seiten zu wechseln und selbst gegen das Schicksal zu kämpfen, gemeinsam mit den Spielenden. Ich glaube, da gibt es sehr viele spannende Settings, spannende Überlegungen, was man tun kann und wo man den Spielern auch vielleicht sehr viel offen lassen kann.
Ja, und wir haben die Auserwählten gestoppt. Ist natürlich auch was, das fühlt sich halt dann anders als das, was wir vorhin beschrieben haben mit dem, ich bin machtlos, fühlt sich natürlich sehr machtvoll an, sozusagen etwas, das vorbestimmt schien, der Welt aufgehalten zu haben. Prinzipiell können die Spieler natürlich auch durchschauen, dass es sich um falsche Auserwählte handelt oder Zeichen falsch gedeutet oder auch mit Absicht verbreitet wurden und entweder natürlich da mitmachen bei diesem Betrug oder sich komplett dagegen stellen.
Mhm. Eine beliebte Queste ist natürlich auch, den Auserwählten oder die Auserwählte zu finden.
Ja, genau. Das ist zumindest auch ein guter erster Akt oder ein erster Teil, um dann eben mit der Auserwählten auf andere Weise weiterzumachen. Mhm. Und prinzipiell, wenn sie etablierte Faktoren der Welt sind, eignen sich Auserwählte auch gut als Auftraggebende für SC, dass sie halt eben nicht jede Aufgabe selbst lösen können, sondern eben andere Figuren losschicken. Ja. Man kann manchmal als Spielleitung oder als Spielende da alleine für dieses Problem stehen und es soll auch kein D&D-Bashing sein die ganze Zeit, aber ist halt ein Spiel, das sehr viel benutzt wird, um klassische Fantasy-Stories zu erzählen, aber von der Struktur nicht für alle von diesen sozusagen bereits eine Rahmenhandlung anbietet oder Mechaniken, die das unterstützen. Da ist man dann halt an dem Punkt, wir müssen selber uns die Story machen, wir müssen uns selber darüber unterhalten, aber es gibt natürlich auch schon Spiele, die im Spieldesign sich Gedanken darüber gemacht haben, wie gehen wir mit Auserwählten um, und da würden wir ein paar Beispiele auf jeden Fall vorstellen. Pendragon hatte ich ja eben schon erwähnt, ist halt auch schon im Grunde ein Klassiker aus den 80er Jahren. Greg Stafford ist der Designer. Es geht um die gesamte Zeit der Artus-Sage, halt von User Pendragon hin zu König Artus und dessen Ende, und ist eins der ersten, was so eine verschiebbare Skala von ritterlichen Eigenschaften als Attribute verwendet hat. Also ist schon ein interessantes Stück Design, und im Grunde verwendet es die Geschichte von Artus' der Tafelrunde als einen historischen Hintergrund. Man spielt, wenn man die lange Kampagne spielt, ist auch einfach die Grand Pendragon Campaign heißt, im Grunde auch eine Dynastie. Also es hat Regeln dafür, dass man die Nachfahren des eigenen Charakters spielen kann, wenn dieser im Spiel zu Tode kommt oder sich zur Ruhe setzt im Alter oder in eine andere Rolle schlüpft. Und ja, die Auserwählten, Artus zum Beispiel, Morgaine und sowas, sind Teil des Settings, können getroffen, können beeinflusst werden, aber Teil der Erwartungshaltung ist, dass diese Grundvoraussetzungen und einfach das Genre für diese Tafelrundengeschichten da ist und man sich in diesem Rahmen bewegt. Und da ist halt Artus der auserwählte König. Und das Spiel ist eins, das diese Creative Agenda auch einfach klar kommuniziert. Und man kann sich dafür entscheiden, das zu spielen. Und das Spiel macht auch nichts anderes und will nichts anderes machen.
Genau. Wir haben auch noch genannt Buffy. Hier ist die Fernsehserie Vorbild für das Rollenspiel, wie es bei Pendragon die Artus-Sage ist. Das Spiel bietet prinzipiell sehr viele verschiedene Optionen an, wie man mit Slayern interagiert. Aber es gibt vor allem auch die Option, verschieden starke Figuren innerhalb einer Runde zu haben. Und das verändert nicht, dass sie alle Optionen haben, in die Handlung einzugreifen.
Genau, der Erfolg bleibt auch ähnlich wahrscheinlich.
Genau.
Weil es gibt Drama Points, sogenannte im Cinematic Unit System, das ist benutzt, mit denen man Würfe modifizieren kann, und diese weniger herausgehobenen Figuren haben einfach mehr von diesen Punkten und können damit eben sozusagen punktuell, wenn es für die Handlung wichtig ist, für sie die Wahrscheinlichkeit von Würfelerfolgen erhöhen, aber das verändert halt nicht die generelle Kompetenz ihrer Figur in der Welt.
Ja. Deswegen, man kann halt das Highschool-Kid spielen, das mit der Mutterverzweiflung irgendwelche Dinge schafft, und dann werden die Erfolge entsprechend in der Beschreibung geflavored. Das ist eben nicht das verängstigte Highschool-Kid, das plötzlich irgendwelche Karate-Moves auspackt, die es nie gelernt hat, sondern dass es eben verzweifelt in Dinge hineinstolpert, aber es trotzdem irgendwie gelingt. Dinge wie, ich bin keine Okkultistin, aber genau dieses Wissen habe ich aus einer Fernsehsendung mitgenommen, die ich, als ich 3 Tage lang krank auf dem Sofa lag, gesehen habe. Und deswegen habe ich jetzt diese Wissensfrage geschafft und diese Wissensprobe geschafft. Oder der Vampir ist genau in einen Flock gestolpert, als ich ihn weggeschubst habe.
Genau, oder ich bin halt in Panik und schließ die Augen, bevor ich abdrücke mit der Waffe, aber ich treffe trotzdem, weil es einfach gerade der Mut der Verzweiflung, der gefragt war.
Dagegen werden die Helden, beziehungsweise in diesem Fall meistens die Slayer, deutlich kompetenter beschrieben und haben auch einen anderen Platz im Setting. Man kann entweder parallel zu Buffy spielen, dann ist sie eine Auserwählte, mit der man als NSC interagieren kann, oder eine Person in der Gruppe kann als Buffy oder als Faith oder als Kendra oder eine eigene ausgedachte Jägerin, die statt einer von den beiden gerufen wurde, kann gespielt werden von einem Charakter. Man kann auch einfach nach Ende der Serie spielen, wo es mehrere Slayer gibt und man vielleicht mehrere in der Gruppe hat oder sogar die ganze Gruppe aus Slayern besteht. Das Spiel ist aber eigentlich eher dafür gedacht, dass eine, wenn überhaupt, Slayer in der Runde ist.
Ja, und wenn man andere High-Power-Charakter haben will, kann man die halt mit, ähnlich wie bei Buffy, Dämonen und Vampiren und Cyborgs und weirdem Hexenkram und sowas auffüllen. Also da.
Ganz genau. Es gibt noch andere Monster und so, von denen man wählen kann, die auch auf der Seite der Guten stehen können.
Der eigene Charakter muss auch gar nicht davon wissen, dass es Buffy gibt, sondern kann eben, weil im Setting gibt es halt einen Wächterbund, der potenzielle Jägerinnen ausbildet. Das heißt, die haben halt alle ein Skillset. Das heißt, die eigene Figur muss auch gar nicht wissen, dass sie halt nicht vielleicht die kanonische Auserwählte des Settings ist, sondern kann halt genauso handeln, als wäre sie es und da einen Höllenschlund versuchen, geschlossen zu halten.
Ja, also viele Möglichkeiten und eben hier der große Punkt mit den Drama Points, dass eben unausgeglichen scheinende Charaktere Dinge ausgleichen können, dadurch, dass sie in anderen Werten besser sind, also beziehungsweise in diesem Fall Drama Points haben, die die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, Dinge zu schaffen, obwohl sie eigentlich für sie nicht schaffbar sein sollten.
Genau, und die Charaktere, die sehr kompetent sein sollen, sind halt sozusagen auf der Baseline immer kompetent. Also sozusagen der Floor, also sozusagen der Wert, den man immer hatte, unterscheidet sich, aber das Ceiling, also den Maximalwert, was man erreichen kann, unterscheidet sich nicht so sehr. Und das ist auch eine Art, mit so Diskrepanzen umzugehen in einem traditionellen System, das eben ja durch seine Storystruktur nochmal besondere Gegebenheiten abbilden möchte. Ja, noch storygamiger wird es in Monster Hearts. Auch das haben wir schon oft besprochen. Dennoch war es einer der Anreize für uns, diese Folge zu machen, weil dort gab es in der ersten Ausgabe ein Playbook, eine Maske, die The Chosen hieß. Und die wurde ja, Design herausgenommen und zu einer optionalen erklärt für die zweite Ausgabe, also die auf Deutsch übersetzt wurde.
Genau. Das heißt, es gibt sie weiterhin, aber sie gehört nicht mehr zum Kern des Spiels. Und das hat Gründe. Die Maske, wenn man sie benutzt, hat das ganze Spiel stark verändert. Sie definiert, dass es einen Big Bad gibt, einen großen, fiesen Gegner, gegen den man kämpfen muss. Und das ist ansonsten eigentlich nicht die übliche Struktur von einer Monsterhearts-Kampagne oder von einem Monsterhearts-Abenteuer. Und durch dieses ganze Framing wurde die Figur, The Chosen ist halt die Hauptperson ihrer eigenen Geschichte, statt dass alles Monsterjäger in moralischen Konflikten sind.
Oder eben diese eine Person, das ist Monsterjäger in moralischen Konflikten gegenüber den Monstern und die Monster sind halt Monster, aber eben dadurch, dass diese Figur halt im Design des Playbooks schon diesen Big Bad mitgebracht hat, hat es halt noch, also man könnte sicherlich noch ein anderes Monsterjäger-Playbook schreiben, das andere Themen in den Mittelpunkt stellt und weniger auserwählt ist, aber durch das Auserwählte bringt es halt diese ganze Story mit, die wir eingangs als Trope beschrieben haben.
Genau. Und das, wenn man Monster Hearts eigentlich spielen möchte, das vielleicht nicht unbedingt mitnehmen möchte. Deswegen, es gab auch in der ersten Edition immer mal Runden, die gesagt haben, ja, lass uns Monster Hearts spielen, aber wir nehmen nicht The Chosen rein. Mhm. Es hat sich über die Zeit so rauskristallisiert, deswegen dann auch die Entscheidung, es im zweiten Teil rauszunehmen.
Genau, bin ich aber auch mit Avery Alder, der Designerin, die hat da, glaube ich, eine gute Entscheidung getroffen, das noch optionaler zu machen, aber für die, die es mochten, diesen Kern zu erhalten, dass es halt eben einfach ein modulares Story-Ding ist, das man reinbringen kann.
Genau. Das ist so ein bisschen auch die Anleihen von Buffy noch mehr nach Monster Hearts mitbringt. Buffy wurde in der ersten Edition auch stark referenziert und als Inspiration genannt. Deswegen auch nicht verwunderlich, dass es mit drin war. Aber ich glaube, es funktioniert auch sehr, sehr gut mit dem Ganzen als Optionalen.
Genau, und was auch schwierig war in dem Ding, ist, dass halt in der Symbolsprache von Monster Hearts Monster eben oft für Queerness und auch die Probleme von Teenagern gestanden haben. Und Jägerin ist da eine schwierige Rolle, weil die wird dann schnell zum Avatar von Ismen und von den Vorurteilen der Gesellschaft gegen die Figuren oder auch zum Bully oder zur Antagonistin. Weil einfach diese Dynamik da ist, ja, du jagst Monster und du weißt es ja aus deiner Familie nicht anders. Das dann kann man natürlich machen, um das Thema von, ich habe Vorurteile, die ich reflektieren muss und ich kann mich verändern. Das vielleicht entdecke ich selber in mir.
solche Dinge, aber eben ja, Bigotterie als Monstereigenschaft zusammen mit eben welchen, die mehr für Queerness stehen, sorgt halt auch eben für einen Konflikt, kann sich auch nicht richtig anfühlen in manchen Runden.
Ganz genau, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, weswegen viele die auserwählte Person ungern mit reinnehmen, um eben diese Konflikte gar nicht erst aufkommen zu lassen innerhalb der Gruppe, wenn man die nicht möchte.
Genau, aber wenn man das alles mitbedenkt und das will, dann ist das halt eine Option, um Monster Hearts sozusagen zu dem Punkt zu bringen, dass es auserwählten Geschichten gut erzählen kann.
Genau, denn das funktioniert auch sehr, sehr gut und fühlt sich dann auch sehr Buffy-esk an, wenn man das spielen möchte, in Monster Hearts.
Genau, natürlich wurde auch schon in großen Rollenspielen sich darüber Gedanken gemacht. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel die 7 gezeichneten Kampagne für das Schwarze Auge. Ist ja eine der ganz großen. Leichte Spoiler dafür und ich werde Bescheid sagen, wenn ich in sehr, sehr tiefe Spoiler reingehe. Aber die Kampagne ist 25 Jahre alt und da müssen wir alle mitleben, dass ich da jetzt drüber spreche. Und ja, auch hier wird ein Metaplot bespielt, nämlich der für das Schwarze Auge. Und der ist im Grunde die Historie der Welt. Und sehr viel hat sich daraus kanonisch weiterentwickelt. Das heißt, der Einfluss der Spielenden, wenn man kanonisch bleiben will, ist eingeschränkt. Was die Kampagne macht, ist, es gibt mehrere Auserwählte, die im Grunde vom Schicksal bestimmt einen stellvertretenden Kampf miteinander austragen, um das nächste Zeitalter zu beeinflussen. Und die Gezeichneten, also alle 7, sind prophezeite HeldInnen, die den wiedergekehrten Magier Borbarath stoppen sollen. Und ab hier gehe ich jetzt in die Spoiler, die man nicht allgemein über die Kampagne weiß, Teil. Es gibt 5 Minuten nach vorne, schätze ich. Ja, also auch Borbarath und sein Gegner Rohal sind Auserwählte, die 2 Aspekte des Halbgottes Nandus, also des Halbgottes des Wissens in der Neugier in Aventurien darstellen und werden immer wieder für diesen Konflikt in neuen Kulturen wiedergeboren. Es gab sie schon als Riesen und Echsenmenschen und alles in der Vergangenheit, was man in der Kampagne auch rausfinden kann. Und Borbarath selber möchte diesen Kreislauf durchbrechen. Und im Grunde sind die Gezeichneten also nochmal unter dieser Reihe von Auserwählten die Besonderen, weil sie die letzten Gezeichneten sind, wenn sie Erfolg haben, weil Borbarath sozusagen in seinem Plan, den Kreis zu durchbrechen, auf eine Weise gestoppt werden muss, dass der Kreis nicht weitergehen kann. Oder wenn sie erfolglos sind, dann, weil Borbarath den Kreislauf gestoppt hat und es nicht nochmal weitergeht. Also sozusagen, man ist an einem Wendepunkt, wo sozusagen das Schicksal, der Pfad des Schicksals verlassen werden kann und sich entschieden werden kann. Und ja, es stehen den Charakteren auch NSC zur Seite, die selber auch auserwählt sind. Also ein Halbgott, das Kind genannt, ist halt praktisch das ein aus der Beziehung der Liebesgöttin Raya und des Zeitgotteswesens Satinaf entstandenes Kind, das eben Zeitmagie anwenden kann und ja, eines legendären Kriegers, des Schwertkönigs, der auch von der Göttin Rondra auserwählt wurde, um halt eben sozusagen die perfekte Finte zu sein, die am Ende Borbarath ablenkt, damit eben das Kind und die restlichen Gezeichneten eben den Plan durchziehen kann, der sozusagen, wenn er funktioniert, ist der Sieg über Borbarath eben kein kämpferischer, sondern einer, der ihn auf einen anderen Weg lenkt. Und entsprechend ist insgesamt Schicksal und Agency auch ein Thema der Kampagne. Und die Struktur trägt ihm leider nicht mehr Rechnung, weil sie ist manchmal oder an vielen Stellen einfach sehr railroady, ohne einem was an die Hand zu geben, dass halt der Struggle damit auch das ist, was Borbarath letztlich an den Punkt geführt hat, wo er halt sozusagen ausbricht aus seiner Rolle, was gerade passiert. Also man kann die gezeichnete Kampagne sicherlich mit einigem am Arbeit, aber auch als eine Metakritik an Schicksal und so etwas spielen, wenn man das will, wenn man da sehr ressourcenorientiert rangeht. Oder man kann sagen, ja, okay, die Themen sind da, aber es ist eine klassische Railroady-DSA-Kampagne. Sozusagen der Handgriff, dass alle wichtigen Figuren auserwählt sind, macht es schon so, dass alle Figuren was Besonderes sind.
Diesen Handgriff finde ich auch eigentlich ganz cool, weil man kann ja, wenn man jetzt als klassische Heldengruppe spielen möchte, auch genau diesen Kniff machen, dass jeder Charakter auf irgendeine Weise auserwählt ist und dadurch eine besondere Rolle in der Welt innehat und dadurch die Entscheidungen besonders viel Gewicht haben eventuell. Mhm. Das ist halt auch eine interessante Kampagne. auch in anderer Zusammenstellung als die 7 Gezeichneten zum Beispiel.
Ja, und die bei den 7 Gezeichneten ist es ja auch so, dass jedes der Zeichen halt nochmal eine eigene Hintergrundgeschichte und eigene Interaktionsmöglichkeiten mit der Figur hat und auf eine eigene Art besonders ist. Und da dann, welches Zeichen kriege ich wohl? Oder so, so schon anzulegen, dass man sagt, okay, du wirst der zweite Gezeichnete werden. Das heißt, es wird deine Aufgabe sein, Streit zu schlichten und Verbündete zu sammeln. Leg deinen Charakter so an, dass das cool wird dafür. Also man kann das auf verschiedene Weise machen. Das auf die sozusagen, wir haben einen Charakter, auf den es perfekt passt. Dann kriegt diese Person das Zeichen oder hier ist ein Zeichen. Und die Spielenden, sie wissen, alle von ihnen sind auserwählt und jeder muss irgendwie ein Zeichen nehmen oder wird ein Zeichen tragen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt zu wählen, wer dieses auf sich nimmt, weil es ja oft auch Aufgaben mit sich bringt und eine Bürde sein kann. Oder halt eben die Spielleitung teilt das zu ihr und hoffentlich passt es dann gut und die Spielenden freuen sich. Also da gibt es verschiedene Wege mit damit umzugehen. Das ist eine der Kampagnen, die sehr viel diskutiert ist in der DSA-Szene. Also wenn ihr da Hilfe braucht, man findet bestimmt noch im Internetarchiv das Barbarat-Projekt und ähnliche Sekundärliteratur.
Haben wir über alles hinaus, was wir bisher schon genannt haben, Tipps zum Umgang mit Auserwählten? Ich meine, offensichtlich, sonst hätten wir die Folge gar nicht gemacht. Ich glaube, mein Hauptanliegen wäre, das sollte etwas Besonderes sein. Es macht, glaube ich, keinen Spaß, immer jedes Mal und über Jahre lang Kampagnen um Auserwählte zu spielen. Vor allem, wenn immer quasi dieselbe Person die auserwählte Person wird, aber auch sonst.
Ja, auch wenn eine Person irgendwann vor 5 Jahren wird es entschieden, dass die auserwählt, dann ist die Person jetzt für immer in dieser Rolle, weil die Kampagne so lang ist. Ich glaube, das kann sich tatsächlich abnutzen.
Ja, das kann zermürben. Und es kann auch, glaube ich, einfach das Gruppengefüge zermürben. Deswegen würde ich immer dazu raten, das mal als was Besonderes zu machen. Das kann auch eine Kampagne sein, die ein bisschen länger dauert, aber das sollte halt nicht die 5- bis 10-Jahres-Kampagne sein.
Ja, es ist als Default. Und ja, natürlich so Basics, wie alle müssen zustimmen, wenn man das für eine Kampagne machen will mit den Auserwählten. Klar. Ja.
Wobei hier vielleicht noch mehr so als bei anderen Settings, wenn man jetzt aus der Sicht von Thread Games kommt.
Ja, genau. Man stimmt einer Storystruktur zu. Das ist natürlich nochmal was anderes als sowas wie der Flavor von Gegnern, auf die wir schlagen, ist jetzt Zombie. Mhm. Nicht Ork. Das ist
genau.
Also, wenn es halt trotzdem herausforderungsorientierte Kämpfe sind, ist halt die Handlungsstruktur noch immer eine sehr ähnliche. Wenn man Survival-Horror entscheidet, ist es halt auch genauso eine Entscheidung, wie wenn man Auserwählte entscheidet. Also auch diese Tropes im High-Fantasy bringen halt unterschiedliche Stories mit sich. Mhm.
Ich finde, die auserwählte Figur muss eine sein, der die anderen folgen können. Außer es ist das erklärte Ziel, dass man sich gegen die wendet. Aber gerade wenn es Teil der Gruppe ist. Oder auch ein NSC, der eben inspirierend sein soll für die Runde, dass die Spielenden und die Charaktere diese Person unterstützen wollen sollen. Dann muss es jemand sein, der ja das auch eben inspiriert. Bei den Spielenden und bei den Charakteren. Deswegen ein sehr disruptiver oder gegen die Richtung der gesamten Gruppe gehender Charakter ist sehr schwer als die Person, die am Ende Recht haben wird und die das Schicksal entscheiden sollte, zu verkaufen.
Ja, auf jeden Fall, da sollte man nicht trollen.
Ja. Und weder als SL noch als spielende Person, die den Auserwählte übernimmt.
Und natürlich, es lohnt sich auch, um diesen ganzen Kram festzulegen, eine Session Zero, die auch speziell damit sich beschäftigt und halt auch durchgehend offene Kommunikation, wie die Erwartungen sind, wie man sich gerade ja zufrieden fühlt.
Eventuell speziell auch die Spielleitung mit der Person, die die auserwählte Figur spielt, aber auch allgemein. Check-ins und offene Kommunikationswege sollten da, ich sag mal, eigentlich prinzipiell für jedes Rollenspiel immer da sein, aber ich würde es hier nochmal speziell erwähnen.
Ja, einfach um im Zweifel Prophezeiung zu droppen und Schicksal ins Spiel einzubringen.
Aber halt auch, um aufzupassen, dass nicht die auserwählte Unruhe in das Gruppengefüge bringt.
Genau, weil die Konstellation braucht da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als wenn es eben kein Bedeutungsgefälle innerhalb der Gruppe gibt, was halt die Rolle in der Spielwelt angeht, weil das kann sich halt auch schnell eben auf die Rolle am Tisch übertragen vom Gefühl, und da muss man dann eben aufpassen, Spotlight verteilen und dergleichen eben nochmal sehr bewusst machen.
Mhm. Und ja, die kontinuierliche Zustimmung und Zufriedenheit aller im Blick haben.
Mhm. Ich glaube, das sind so die Tipps, die wir euch mitgeben wollen, und entsprechend sind wir auch sehr interessiert daran, was eure Tipps, was eure Erfahrungen sind, was das Spiel mit auserwählten Figuren angeht. Das könnt ihr uns auf viele verschiedene Weise mitteilen. Unter anderem könnt ihr uns schreiben an nerdsthehobby@gmail.com. Ihr könnt an verschiedensten Stellen kommentieren und rezensieren. Da ist unsere Webseite natürlich eine gute Quelle, aber ihr könnt das Ganze auf sozialen Medien tun. Wir sind auf Mastodon, wir sind auf Discord, wir sind auf Facebook, wir sind auch auf FetLife. Ich persönlich bin auch auf Blue Sky, und überall dort sind wir für eure Kritik und euren Input erreichbar und empfänglich. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst Rezensionen auf zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. Könnt ihr jetzt direkt machen, oder lasst zumindest eine Sternewertung da. Das ist etwas, was uns wirklich weiterhilft, sichtbar zu sein in Zeiten, in denen soziale Medien immer zersplitterter werden. Genauso hilft es, ja, den Podcast zu teilen, darüber zu reden. Also es ist wirklich etwas, was wir merken, wenn es geteilt wird, dann steigen die Hörendezahlen, oder es kommen auch Hörende zurück, die uns für eine Zeit, ja, verloren hatten. Und dafür sind wir auf jeden Fall auch sehr dankbar, wenn ihr es macht. Und genauso geben auch wir gerne Empfehlungen für Dinge heraus, die uns etwas bedeuten. Und genau, damit machen wir jetzt weiter. Ich fange ganz eigennützig erstmal mit Dingen an, die ich getan habe, wo mich Leute eingeladen haben, was auch coole Wertschätzung ist. Zum einen war ich zusammen mit Andrea bei Franigo und habe über spielleitungsloses Spielen gesprochen. Das ist bei YouTube mittlerweile zu finden. Ich war dann auch bei Andrea auf dem Plot Bunny Games Kanal zu Gast und habe über das Schreiben von Erweiterungen gesprochen. Da kommt das Schwarze Auge vor, da kommt Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen vor, Follow-Questen, also ja, viel über das Handwerkszeug, wie man eben für bestehende Systeme schreibt, was ja für viele auch der Einstieg ist, das erste Abenteuer oder ähnliches zu verfassen. Und ich werde auch demnächst, also im Pride Month, beim Orkenspalter TV zu Gast sein und über, ja, queere Dinge in Aventurien sprechen.
Und von mir gibt es heute zum Thema meine Lieblings-auserwählten Geschichten in Fantasy-Romanen einmal vorgestellt, in ganz kurz. Und zwar möchte ich als erstes eine schon, ich glaube, öfter mal erwähnte Buchreihe Tortle erwähnen. Die ist von Tamara Pierce und behandelt verschiedenste Auserwählte, die teilweise in derselben Zeitlinie unterwegs sind, teilweise versetzt zueinander, und geht da so ein bisschen die Generationen durch. Meiner Meinung nach alle gut. Dann eine Buchreihe, die ich glaube schon sehr bekannt ist. Die Mistborn-Trilogie von Brandon Sanderson. Für mich absolut, ich sag mal, wegweisender Punkt für auserwählten Geschichten, den man gut mal mitnehmen kann, um ein bisschen tiefer auch in die Dynamiken von falschen Auserwählten, von Anzeichen und was man glauben kann, einzudringen. Und als letztes möchte ich noch erwähnen die Schrattentrilogie von George Lucas und Chris Claremont. Vielleicht erinnern sich einige an den alten Film Willow von George Lucas. Die Trilogie spielt im Anschluss daran und erzählt das Leben von Elora Dunnan und was eigentlich mit den ganzen Prophezeiungen über dieses Baby gemeint ist.
Ja, es gibt da auch eine Serie auf Disney Plus, glaube ich, zu Willow, aber es kann auch sein, dass die schon wieder abgesetzt wurde, weil es lesbisch, aber ist auf jeden Fall wurde es verfilmt.
Ja, aber soweit ich das mitbekommen habe, ich habe die Serie nicht geschaut, hat die nicht so viel mit diesen Büchern zu tun.
Das ist gut möglich, auf jeden Fall. Die Empfehlung steht so oder so. Bei Tomorrow Pierce möchte ich mich anschließen. Die ist relativ based und hat halt auch, ja, als sie auch angesprochen wurde, ob einer ihrer Charakter als genderqueer zu lesen ist, gesagt, dass in heutigem Vokabular, ja, durchaus, sie hatte damals nicht die Worte, das so auszudrücken, aber fühlt sie. Und das finde ich einfach einen guten Umgang auch damit, dass Fans die Bücher für sich so angenommen haben und auch, dass man sich selber halt auch weiterentwickelt in der Wahrnehmung seiner Figuren und in seinem Wissen über die Welt. Was ich euch empfehlen möchte, so preemptively, ist Ich Hannibal von den Vögten, also Judith und Christian. Da gab es letztens auch ein Promokapitel, das im Genderswap-Podcast, Empfehlung an dieser Stelle und Shoutout, vorgelesen wurde. Und ich habe das Gefühl, das beschäftigt sich auch auf eine interessante Weise mit diesem Thema von Auserwählt, weil es geht um den historischen Hannibal, allerdings in einer eben Fantasy-Version der Geschichte. Und da werden Monster, die repräsentativ für Regionen oder Konzepte stehen, ja, gezähmt, gejagt. Und es fängt auch damit an, dass im Grunde Hannibals Frau auftaucht und sagt, ich bin jetzt auserwählt worden, diesen Krieg zu führen. Hannibal ist weg und hier ist das Monster, das beweist, dass ich auserwählt bin. Und meine Vermutung ist schon, dass da wahrscheinlich durchaus auch wieder Manipulationen und so etwas dahinter stecken. Und der Schreibstil hat mich angesprochen. Also hört euch vielleicht ins Kapitel rein. Und ansonsten, ja, ihr findet es. Und
oh ja. In diesem Sinne, erfüll ihre schlimmsten Erwartungen. Zieh das Schwert aus dem Stein. Zerschlag den Knoten. Und willkommen in deinem neuen Leben.